Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin, herzlich willkommen zu Hubis Hafenschnack. Mein heutiger Gast, wie ich finde, ein Mann, der eine ganz wichtige Aufgabe hat für Hamburg und in der Stadt und für den Hafen. Andreas Lehmann ist heute hier, der Leiter der Wasserbehörde und des Hochwasserschutzes. Habe ich das richtig gesagt?
Ja, nicht ganz. Der Wasserbehörde und des Sturmflutwarndienstes in Hamburg.
Ach so, jawohl, richtig. Ich habe es gewusst, dass ich da... Lieber Andreas, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie gerade schon angeklungen, ich finde ein enorm spannendes Thema, was, glaube ich, uns alle schützt. Das heißt, du bist Hochwasserschutzbeauftragter von Hamburg mehr oder weniger und schützt uns und den Hafen. Erzähl uns mal ein bisschen, wie kommt man dahin, weil du ja auch kein gebürtiger Hamburger bist. Und was ist so die vorrangige Aufgabe, die du da mit deinem Team machst?
Ja, hallo Hubi. Danke für die Einleitung. Ich bin 1989 nach Hamburg gekommen und habe da noch gar nicht an den Hochwasserschutz gedacht. Aber ich habe nach 3 Jahren bei der Baubehörde in Hamburg angefangen, ein Referendariat zu machen, so Beamtenausbildung. Eigentlich würde jeder sagen, was ist das? Nichts Spannendes. Aber am Ende hatte ich wirklich ein Glück, dass ich dann Referent des Amtsleiters für Amtes für Wasserwirtschaft wurde, in dem der Hochwasserschutz in Hamburg maßgeblich angesiedelt war. Und da konnte ich gleich zu Beginn des Bauprogrammes eigentlich einsteigen und feststellen, was im Hochwasserschutz in Hamburg wichtig ist. Und das war dann für mich der erste Einstieg, der dann gleich gefolgt mit Baumaßnahmen in ganz Hamburg an der Nordkante des Hafens immer stattfindet. Also ich habe immer schon zu Strom- und Hafenbau rüber geschaut. Die gab es damals noch. Und 2005 bin ich zum Sturmflutwarndienst zur HPA gewechselt und habe dort die Hochwasserschutzaufgaben und die wasserbehördlichen Aufgaben übernommen.
Das heißt, ihr seid zuständig und du bist zuständig für die Wasserflächen. Also wenn ich jetzt sage Kaimauern oder Fluttore oder sonstiges, das ist jetzt nicht total in deinem Bereich, das sind dann wieder Kollegen, aber ihr werdet das wahrscheinlich zusammen bearbeiten. Aber vorrangig kümmert ihr euch um die Wasserflächen.
Genau, also im Kern ist die Aufgabe bei uns spezialisiert auf das Thema Überwachung der Wasserflächen, auch der Kaimauern. Es gibt ja Kaimauern, die nicht nur der HPA gehören, sondern auch privat genutzt sind oder auch von Privaten erstellt werden. Aber der Fokus liegt die Überwachung der Benutzung, also ob das rechtmäßig, ordnungsgemäß erfolgt, ob da Gewässerschmutzungen stattfinden. Wenn Havarien stattfinden, sind wir auch für die Bergung zuständig, also zumindest für die Leitung der Bergung.
Okay.
Das heißt, wir überwachen dann die Betroffenen, den Eigner des Schiffes, der Ladung, dass sie ihre Ladung aus dem Wasser holen und die gefährdenden Stoffe beseitigen.
Wahnsinn. Ich hätte jetzt auch in der Vorbereitung ganz anders gedacht. Finde ich total spannend. Das heißt auch Liegeplatzgenehmigung, so wie wir das auch haben in der Personenbeförderung, in unseren Hafenrundfahrten teilweise, fallen da als kleiner Bereich natürlich wahrscheinlich irgendwo mit rein.
Ja, auch nur deshalb ganz speziell. Also wenn du in der fahrenden Schifffahrt bist, dann kriegst du ja deine Liegeplatzzuteilung vom Oberhafenamt.
Genau.
Da gibt es auch die festgelegten Liegeplätze. Wir gehen in dieses Bereich gar nicht rein, sondern wir gehen in die Sondernutzung rein. Das heißt, dort, wo die Leute ständig liegen und der Verkehr im Prinzip nicht mehr möglich ist, weil die zum Beispiel einen kleinen Betriebshafen dort haben oder ihre Schutenliegeplätze haben. Und diese Benutzung ist dann wie eine Sondernutzung und muss dann auch gebührenmäßig bezahlt werden.
Okay. Das Wichtigste aber bei deiner Aufgabe finde ich natürlich, und das ist ja unser Hauptthema, ist tatsächlich aber der Hochwasserschutz. Das heißt, wir leben in Hamburg natürlich mit Ebbe und Flut. Muss man auch nochmal allen sagen, die zuhören, dass wir ja eine Tide haben, 3 bis 4 Mal am Tag, je nachdem. Und wir haben, glaube ich, vom Wasserstand her, da leitet sich dann ja auch die Sturmflut letztendlich ab. Das heißt, wir haben mittleres Hochwasser, wir haben Niedrigwasser und Hochwasser. Unterschied 3,20 Meter so grob oder mehr?
Nee, 3,60 Meter.
3,60 Meter
zur Zeit.
Ja, okay.
Aber damit das keiner missversteht, wir haben nicht 4-mal Hochwasser oder 4-mal Ebbe, sondern halt zweimal Hochwasser, ne? Deswegen hat der Hubi auch drei bis viermal gesagt und durch die Zeitverschiebung sind es halt manchmal nur dreimal oder viermal.
Genau, es geht halt über die Nacht hinweg, genau, natürlich zweimal Ebbe, zweimal Flut. Und davon leitet sich das ab. Und wir sind ja fast 100 Kilometer von der Nordsee weg mit Hamburg. Das ist für den oder die Menschen, die von außerhalb kommen, auch immer kaum vorstellbar. Was uns zeigt, dass es so ist, ist natürlich die Containerschifffahrt und die Kreuzfahrt, also die großen Schiffe, die wirklich halt nach Hamburg kommen. Heißt aber auch, wenn dann mal Sturmflutwarnung ist. Wie stelle ich mir das denn vor? Also jetzt sage ich mal ganz naiv, die meisten würden sagen, das gibt es nur im Winter. Ich würde auch sagen, größtenteils ist Sturm und schlechteres Wetter eher im Winter gegeben. Aber so ist es ja, glaube ich, gar nicht. Das heißt, wie ist denn die Reihenfolge? Ab wann gibt es eine Sturmflut und wie ist da die Kategorie nach oben? Also wie geht das, dass ihr einschreitet und dann wer sagt den anderen Abteilungen oder wer noch damit zu tun hat, die Stadt am Ende zu schützen, wenn es schlimmer wird?
Fangen wir mal mit dem ersten Teil der Frage an. Wann beginnt es mit der Sturmflut? Geht immer los mit einem Sturm, einem größeren Orkan auf der Nordsee, der mit seinen Abmessungen die Kraft hat, einfach das Wasser, den Windstau an Cuxhaven derart hochzutreiben, dass dann die Tidewelle die Elbe hochschwingt. So nennt man das ja im Fachjargon. Das muss man sich so vorstellen, an der Nordsee ist wie so ein Teller, an dem dann eine Tidewelle sich dreht und immer alle 12 Stunden kommt das Hochwasser vorbei in Cuxhaven und wird dann Richtung Hamburg gesendet als Impuls. Und der wandert dann in Richtung Hamburg mit diesem Stauereignis. Das Wichtigste ist aber einfach der Wind. Der muss einfach sehr stark sein. Und da sind wir bei 8, 9, 10 Beaufort. Hohe Windstärken, Windgeschwindigkeiten ja, bis zu 110, 120 Stundenkilometer bei den stärksten Stürmen. Ja, und die kündigen sich Gott sei Dank an. Und da kommen wir dann zu dem Thema Vorhersage. Natürlich nutzen wir die ganzen Einrichtungen des Deutschen Wetterdienstes, die Vorhersagemodelle, und du bekommst zeitig, gute 24 Stunden, 48 Stunden vorher, eindeutige Signale und Warnungen, dass da was Großes kommt. So, zwar gibt es dann auch so Leute, die schon 3 Tage vorher sagen, heute kommt eine sehr schwere Sturmflut und das ist wie 1962, das kennen wir von der Sturmflut Kyrill, das war so ein Infotainment-Tag oder Tage. Am Ende ist da natürlich sind da alle Einflüsse nicht richtig zusammengekommen. Die Tide war gerade nicht da, wo der Sturm am stärksten war. Das gehört nämlich dann auch doch dazu, dass dann der höchste Stau noch mit dem höchsten Tidehub zusammenkommt. Und dann, sag mal, beginnt eigentlich auch unsere Arbeit, weil wir sitzen dann in, also nehmen die Daten von Cuxhaven und den Windanlagen in Schaörn, die wir als HPA betreiben. Und ja, machen Prognosen für Hamburg und den erwarteten Wasserstand und Scheitel, der dann nach Hamburg kommt.
Wie stelle ich mir das vor? Ihr seid dann ein Team, ihr sitzt bei der HPA in euren Räumen und habt dann Bildschirme und technisch und guckt wirklich so, ich sag mal, wie eine Wettervorhersage, das ist jetzt wirklich naiv und so, aber das heißt, wie tauscht man sich da aus? Wann kriegt man welche Info und wann sagt man so, jetzt müssen wir den nächsten Step gehen?
Ja, im Grunde ist es so, dass der Sturmflutwarndienst mehrere Einsatzgruppen hat. Das war darauf basiert, dass man einfach nicht einer über 31 Tage Rufbereitschaft haben kann, sondern wir teilen das mit 8 Kollegen, zwei in jeder Einsatzgruppe, jeder nimmt 4 Tage und ist in dieser Zeit alleine verantwortlich für das Thema Beobachtung der Wetterlage, des Windes, besteht Sturmflutgefahr, nimmt Kontakt auf mit dem DWD und dann natürlich mit unseren Partnern, also sehe ich mal so, auch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mit den täglichen Wasserstandsvorhersagen ist für uns da immer ein wichtiger Berater und aber auch Informationsgeber.
Okay.
Und in dieser Zeit, also weil du das sagtest, dann ist der Einsatzleiter verantwortlich, einfach den Einsatz auszulösen. Und in dieser Zeit holt er sich dann eben seine Kollegen. Wir haben Kalkulatoren, also Leute, die an großen Blättern die Starten auswerten. Da haben wir ein grafisches Verfahren, aber das haben wir natürlich auch modernisiert, natürlich mit einer Anwendung, die alles sagen wir, auch mitberechnet, auch da sozusagen die Daten sammelt. Aber wir verlassen uns da nicht allein nur auf die IT, sondern wir nehmen eben auch nochmal das Ganze in die Hand und ich sag mal, bearbeiten das synoptisch und werten auch das aus, was wir da vor Ort sehen an Daten.
Also Naja, und ich denke mal, es wird auch eine Erfahrungssache sein teilweise. Also man wird, klar ist es wahrscheinlich jede Sturmflut anders, aber ich glaube, eine gewisse menschliche Erfahrung, wenn man es schon lange macht, gehört da auch dazu, um am Ende entscheiden zu können.
Ja, also das ist, glaube ich, das A und O. Ja. Also ich sag ganz ehrlich, ich habe 2005 noch nichts gewusst von, zwar wie eine Sturmflut entsteht, aber wie die Vorhersage funktioniert, war mir völlig am dem Moment am Anfang fremd. Da musste ich mich auch komplett in die Thematik einarbeiten. Das Verfahren, was ein Kollege der HPA in den 60er Jahren entwickelt hatte, bei seinen Beobachtungen der Sturmfluten in der Küste, hat er ja 1976 ja schon das erste Mal die erste große Sturmflut sehr gut vorhergesagt, dass dann damals, 1976, also vor über 75 Jahren, dieses Verfahren im ersten Sprung eingeführt wurde und seitdem auch gilt für Hamburg. Es wurde mehrfach verbessert. Heute arbeiten wir mit den aktuellen astronomischen Tiden, was früher gar nicht möglich war. Wie sollte man eigentlich wissen, wie die astronomische Tide jeden Tag auf einem anderen Blatt berechnet wurde? Hat man die mittlere Tide verwendet? Heute, ja, heute drückt man auf den Knopf und wir kriegen die Daten der astronomischen Tide hin und können das aktuell verwenden. Und das ist dann immer sehr wichtig.
Und guckst du jetzt ganz anders, also ich sag mal als Hamburger oder vielleicht als Barkassenbetreiber gucken wir natürlich auch aufs Wetter, bei uns hat es noch ein paar andere Aspekte, weil wir wollen natürlich Sonnenschein und schönes Wetter für unsere Gäste, vorrangig. So. Aber das heißt, man guckt natürlich schon auch, wenn Wetterbericht ist, wie ist die Wetterlage, wie ist es an der Nordsee, wie ist generell so auch Richtung Skandinavien und so. Guckt man da anders hin oder ist das sowieso egal, weil du jeden Tag vor der Wetterkarte sitzt und also guckt man an deiner Stelle abends gar kein Wetter mehr in den Nachrichten? Weil du das ja sowieso schon vorher weißt.
Ach, es gibt wichtige Rituale. Dazu gehört die Tagesschau um 20.15 Uhr.
Mit Wetter.
Mit Wetter, okay. Also 20 Uhr. Und das ist also schon das A und O. Aber das ist nicht für mich das Ausschlaggebende. Also ich habe, weil du auch die Erfahrung gegangen bist, ich habe meine ersten 3-4 Jahre im Sturmflutwarndienst jede Sturmlage einfach beobachtet, um ein Gefühl zu kriegen, ab wann ist Wind gefährlich, wann es erzeugt Windstau. Also ab 7 Beaufort, 8 Beaufort und da musste man erstmal ja Gefühl finden. Das habe ich mittlerweile natürlich irgendwie mitten so ist quasi eingebaut im Gedächtnis so und auch im Gefühl, so dass ich eigentlich mich mehr oder weniger auf die Wettervorhersage zunächst mal stürze. Also das heißt, ich werte eigentlich aus so mehrere Tage im Voraus, ob wir Wetterlagen haben, wo du zum Beispiel 6, 7, 8 Beaufort über mehrere Stunden, mehr als 6 Stunden brauchst du so ein Ereignis, damit überhaupt Stau richtig entsteht. Mhm. Ja, und das habe ich im Blick. Ich kriege täglich, 4-mal täglich alle 6 Stunden eine E-Mail vom DWD, wo die Wetterentwicklung in der Nordsee ist und ich habe eine Verabredung, dass dann auch eine farbliche Markierung ist, wenn dann bestimmte Windwerte überschritten werden und wenn du dann ein paar Tage hast, wo du sagst, da ist nichts, ja, dann ist natürlich die Rufbereitschaft etwas lässiger, als wenn du eine Vorankündigung hast, wo dann über mehrere Stunden, halbe Tage oder länger
sich schon was anzeigt. Man muss dazu sagen, DWD, Deutscher Wetterdienst, vielleicht für die, die es nicht wissen. Und Beaufort ist eine Einheit, sagt mir, kenne ich nicht wirklich. Also vielleicht für manche, kann man das umrechnen?
Ja, also Beaufort-Skala ist ja was ganz was Besonderes. Okay. Der Namensgeber Beaufort hat seinerzeit, als er die Beaufort-Skala entwickelt hat, versucht, den Zustand des Wassers zu beschreiben. Das heißt, anhand von der Wellenbildung und den Wellenbildern hat er 12 signifikante Bilder erkannt und hat sie beschrieben. Und die sind heute mit Windgeschwindigkeiten, entweder in Knoten oder in Meter pro Sekunde, das sind eigentlich die bekannteren Maße, beschrieben. Und das ist sozusagen für uns nur so, weil natürlich Hamburg ist nautisch, ne, da die Seefahrt, die schlägt über Beaufort. Ne, und insofern nutzen wir das mit. Wir rechnen aber meistens in Meter pro Sekunde natürlich mit den genauen Daten, weil 7 Beaufort ist halt eine Spannweite, mit der man nicht arbeiten könnte.
Was war denn die höchste Sturmflut, die du erlebt hast? Ich meine, wir kennen alle natürlich 1962 die Geschichte mit der ganz schlimmen Sturmflut. Wie sind wir denn da heute aufgestellt?
Ich glaube, sehr gut. Ich sagte ja, das Bauprogramm von 1995 ist jetzt mittlerweile abgeschlossen. Hamburg hat in weiten Teilen Bemessungswasserstand von 7,30 Meter als Ruhewasserstand im Prinzip an allen Deichen sichergestellt. So, jetzt kommt dazu noch das sogenannte Freibord. Das heißt, es ist das Maß bei windabgewandten Seiten von mindestens 30 cm bei Wänden, 50 cm bei Deichen. Zuzüglich dann eben auch des Wellenauflaufs, der wird dann immer berechnet und das führt dazu, dass wir zum Beispiel im Mühlenberger Loch auch einen Deich haben, auch wenn da nur der Bemessungswasser schon 7 Meter ungefähr ist, dass der Deich 9,50 Meter hoch ist.
Okay.
Und insofern hat Hamburg damals auch so eine Philosophie erfahren, dass man sagte, nicht jeder Deich ist gleich hoch wie 1962, da wurden alle danach ja 7,20 Meter gebaut in ganz Hamburg, egal ob du in Bergedorf warst. Oder
okay.
So, und heute wird eben genau das berücksichtigt, dass wir die Wasserspiegellage haben, die Windwirkungen, und insofern hast du eben auch Flächen in Finkenwerder unweit vom Airbus-Gelände.
Okay.
Mit 7,50 Meter nur, wo dann eben 7,20 Meter plus 30 Zentimeter Mindestfreibord sind, weil du keinen Wind hast an der Stelle.
Naja, weil wir ja schon alle, also wir wissen Sturmflut und wir sind gut geschützt, und auch wir werden oft gefragt, selbst von unseren Touristen und Touristinnen, von wegen, ob wir den dann noch fahren, wenn Hochwasser oder Sturmflut ist. So. Die Bilder vom Fischmarkt kennen wir auch alle, die sind natürlich immer medial sehr schön. Das ist ja alles nichts Schlimmes. Also ich meine, wir sagen auch, ich war letztens auf einer Veranstaltung auf der Cap San Diego abends, vor kurzem, Mitte Oktober, hatten wir auch die erste Sturmflut. Wirklich auch von Hamburgern die Frage, sind wir denn da sicher oder geht das? Wo ich noch sagen konnte, naja, wenn ein Schiff richtig gut verteut oder verankert nicht, falscher Ausdruck, oder richtig gut liegt, dann ist es die Cap San Diego. Was soll das passieren? Außerdem, wir schwimmen ja auf. Das ist immer meine Aussage. Jetzt haben wir ja das Thema Klimawandel so ein bisschen, das heißt ein bisschen, das beschäftigt uns ja alle. Wie siehst du das in der Zukunft? Was muss Hamburg tun? Wie sind wir da aufgestellt? Da muss ja weiter was getan werden, nehme ich mal an. Es wird ja nicht so bleiben auf dem Stand, wo wir heute sind.
Ja, die Vorhersagen oder auch die Prognosen des IPCC sind ja sehr eindeutig und geben ein eindeutiges Signal, dass wir mit Wasserständenanstiegen von 1 Meter, vielleicht sogar bis 1,50 Meter bis zum Jahr 2100 und danach rechnen müssen. Das sind natürlich jetzt sehr hohe Werte, die man sich noch gar nicht so richtig vorstellen kann, wie jetzt vielleicht in 80 Jahren plötzlich diese 1,50 Meter entstehen sollen. Also zurzeit ist die Lage ruhig noch. Der aktuelle Wasserstandsanstieg ist 2 Millimeter pro Jahr, also das normale, übliche noch. Und auch mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, wir sehen noch keine aktuellen Anzeichen der Beschleunigung des Meeresspiegelanstieges. Aber die kann natürlich kommen und keiner weiß, wie schnell das geht. Aber zu der Frage der Sicherheit ist eben schon so, dass in der heutigen Bemessung schon noch 20 Zentimeter Sicherheit ist, wenn man auf die 7,30 Meter geht. Denn die sind für ein sehr seltenes Ereignis schon damals gemacht worden.
Okay.
Und für die ganz neuen Anlagen gilt ja jetzt auch, wir bauen jetzt auf 8,10 Meter Bemessungswasserstand, da ist nochmal 80 Zentimeter mehr Sicherheit drin. Und ich glaube auch, dass das für einen längeren Zeitraum auch noch hält. Bis die Anlagen fertig sind, wird es noch auch dauern. Ne? Hochwasserschutz entsteht ja nicht so von sofort auf jetzt. Und auch mit den Verfahren. Ich glaube, man kann damit rechnen, dass in ca. 30 bis 40 Jahren vielleicht die Hochwasserschutzanlagen rund um Hamburg auf diese 8,10 Meter kommen. Aber das wird dann noch wahrscheinlich noch gar nicht fertig sein, glaube ich.
Naja, und ich denke schon, man ist ja geübt in Hamburg. Also wenn eine Stadt damit lebt, mit Sturmfluten, dann ist es Hamburg. Das heißt, dafür haben wir ja Menschen wie dich da sitzen, die das im Blick haben. Also so gesehen, eine schwere Last auf deinen Schultern.
Auf alle
Aber
Fälle.
Ich glaube, wir können uns da sehr drauf verlassen. Ich möchte abschließend so ein bisschen in die Richtung gehen. Wie oft bist du denn viel im Hafen unterwegs? Du musst ja bestimmt viel besichtigen. Und bist du es nur beruflich? Oder gibt es auch sonst noch einen Ort, wo du sagst, ach, wenn ich mal Freizeit habe, dann gibt es da eine Ecke, da stelle ich mich hin und schaue einfach mal weniger fachlich auf die Elbe?
Ja, beruflich bin ich oft unterwegs. Also wir fahren ja öfters mit den Barkassen und schauen uns die Anlagen bei der Überwachung an. Und es gibt da verschiedene Sachen, wo wir auch, sagen wir mal, der Expertise, die wir haben, auch oft Gruppen begleiten müssen. Also mit Daniel Jahn, unseren, sagen wir mal, HPA-Reiseleiter, sozusagen, der fachkundige Besuchergruppen führt, bin ich auch öfters unterwegs gewesen. Und wir haben da so wirklich einen guten Blick auf den Hafen.
Okay.
Und ich selber, ja, wenn man mich fragt, was bevorzuge ich also als Plätzchen, also am öftesten ist man immer so am Nordufer, weil ja. der alte Schwede ist natürlich irgendwie so ein Anziehungspunkt, wo man auch am Wochenende gern mal spazieren mhm. geht. Aber so wirklich am besonderen Herzen mhm. habe ich jetzt keine Stelle, die ich so richtig bevorzuge. Ich finde den Hafen sowieso generell sehr schön. Ja. Also Kindererinnerungen, so mit 69 war ich gleich mal da. Da ist man aber noch am alten Vulkanhafen vorbeigefahren, der heute gar nicht mehr zu sehen ist. Ja. Und das sind so Erinnerungsorte, wo ich sage, es gefällt mir ganz gut, wenn man noch mal weiß, wo was war und doch sich verändert hat und wie es jetzt alles aussieht.
Mhm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mir wird die Frage auch häufig gestellt. Und wenn man den Hafen als Ganzes in sich aufnimmt und gut und toll findet, dann gibt es viele spezielle Plätze. Ne? Aber es gibt auch Menschen, die haben genau einen Punkt, wo sie am besten, am liebsten hingehen und so weiter. Ja, ich glaube, das ist ein unerschöpfliches Thema. Ich werde jetzt selber auch ein bisschen anders nochmal gucken. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zu und vielleicht können wir mal zusammen eine Tour machen und dann kannst du mir ein paar Dinge zeigen im Hafen, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Also der Hochwasserschutz nochmal abgerundet. Ihr macht da einen guten Job. Ich glaube, wir können uns sehr sicher fühlen. Und es ist halt auch sehr, sehr wichtig für Menschen, für den Hafen und für die Stadt.
Ja, auf alle Fälle. Und vielleicht ist es auch nochmal ganz gut, nachdem ich so viele Maße genannt hatte, wir mit 8,10 Meter, 7,30 Meter, die höchste Sturmflut im Hamburger Hafen, die war 1976 mit 6,45 Meter als höchstes Ereignis. Und da ist natürlich noch ein bisschen Luft dazwischen. Super. Klar gibt es Veränderungen, Meeresspiegelanstieg seitdem. Und unsere Fachleute, die jetzt sich da mit der Hydrologie damit beschäftigen, die sagen auch, ja, die würde vielleicht heute 6,70 Meter auftauchen. Aber da sind natürlich schon noch 60 Zentimeter Luft zur Sicherheit der Anlagen. Bei den meisten, die auch noch höher sind, denke ich auch. Wir haben Zeit, Anpassungen zu machen. Und wir machen das, also wir greifen das an. Und ich glaube, das klappt auch. Und solange der Sturmflutwarndienst auch immer rechtzeitig seine Vorhersagen losgibt, sind auch die Deichverteidiger richtig am Ort, die Polizei da. Und
das Zusammenspiel funktioniert. Das war ein super Schlusswort, dass du nochmal erwähnt hast, was die höchste Sturmflut war. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Wir hätten noch mehr zu erzählen. Ich freue mich, wir werden das Thema vielleicht nochmal angehen. Jetzt wünsche ich einen sehr erfolgreichen Winter, also wirklich die nächsten Monate, weil es ja da tatsächlich mehr Sturmfluten gibt. Und vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Okay, danke dir.
Ciao.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Szene Hamburg, der Hamburger Morgenpost, Port of Hamburg und 917XFM.